Was wäre gewesen, wenn? Ilona Picha-Hübert. Oh ja, es gibt sie. Es gibt sie, diese Augenblicke, die mich gefangen halten in den düsterschweren Träumereien des Was wäre, wenn? Ja, was wäre gewesen, wenn? Wenn dieser Tag anders verlaufen wäre. Wenn es ihn, diesen unseligen Tag damals, vor nun schon mehr als 60 Jahren, nicht gegeben hätte. Wenn, wenn, wenn. Wie ein Karussell drehen sich diese bohrenden und quälenden Gedanken in meinem Kopf. Immer wieder kommen sie hervor wie grellbunt lackierte, grinsende Holzpferde in ihrem endlosen Auf und Ab ihrer gedrechselten Stangen, in einem sich ständig drehenden Tanz angetrieben von einer nervtötend blechernen Musik. Was wäre gewesen, wenn? Wenn dieser Tag mir nicht zum Verhängnis geworden wäre. Oder besser gesagt, Hans. Es war seines gewesen, sein Verhängnis, sein Schicksal. Es hatte sein Leben gekostet, nicht meines. Wie viele Frühlingserwachen hat es für mich seit damals gegeben? Wie oft fiel das Laub von den Bäumen? Wie oft hatte es geschneit? Wie viele Weihnachtsfeste, Ostern, Geburtstage, die er alle nicht erleben durfte? Und ich, der es durfte, nicht eines davon ohne Schuld. Aus zusammenhanglosen Erinnerungsfetzen taucht immer wieder ein Bild vor meinen Augen auf. Sein Bild. Hans, wie er damals an seinem ersten Tag an unsere Schule kam. Alte, speckige Lederhosen, die viel zu langen Träger über die schmalen Schultern gerutscht. Die zerschlissenen Schuhe zu groß, das vergilbte Leinenhemd mehrfach geflickt, abgestoßen an Kragen und Ärmel. Sein wachsbleiches Gesicht wirkte abweisend, unfreundlich fast, und fremd. Die blauen Augen von dunklen Schatten umrahmt, den Blick fest auf den Boden gerichtet, das dunkelblonde Haar erinnerte an verregnete Weizenfelder. Er war ein Verlierer, das sahen wir gleich. Einer, der nicht zu uns gehören würde. Einer, der noch mehr nach Dreck, nach Elend und nach Armut roch, als wir es taten. »Das ist Hans«, sagte unser Lehrer, Herr Neumann, und man hörte die Unzufriedenheit über diesen Neuzugang in seiner Stimme. »Hans Novak, er geht ab heute in eure Klasse.« Dann packte er den Buben mit beiden Händen an den Schultern, schob ihn durch die Reihe und drückte ihn in die letzte Bank. Das war das erste und einzige Mal, dass Herr Lehmann von Hans Notiz nahm. Von Stund an versank er im Sumpf pädagogischer Ignoranz. Aber Hans war jemand, der ohnehin keine Überschwänglichkeiten im Umgang mit ihm erwarten durfte. Er kam aus schlechten Verhältnissen, wie man damals so sagte. Warum seine Mutter mit ihm in unser Dorf gezogen war, konnte niemand sagen. Vermutlich interessierte es auch keinen. Die Leute redeten sowieso. Sie hatten ihre eigenen Wahrheiten. Die beiden lebten draußen in der alten Mühle. Sie waren Habenichtse, armselige, ausgemusterte, heruntergekommenes Pack. Nicht einmal ein Vater im Haus. Frau Novak war ledig. Ledig, diesem Wort haftete etwas Sündiges an, etwas Schmutziges, über das man nur hinter vorgehaltener Hand sprach und vor dem man uns Kinder zu schützen suchte. Keinen Mann zu haben, das war in den Augen der Dorfgemeinschaft schlimmer als ein Säufer, ein Hurenbock, einer, der Frau und Kinder schlug, einer, der sein Geld im Wirtshaus ließ. Freilich ließ man sich von Frau Novak die Toiletten putzen, die Küchenböden schrubben. Man ließ sie Näharbeiten machen, weil sie viel Arbeit für billiges Geld leistete und weil man sich am Sonntag nach der Kirche so gerne im glorreichen Schein christlicher Nächstenliebe sonnte. Aber dennoch waren und blieben sie Außenseiter, die man mied, so gut man konnte. Man ließ Frau Novak keine Minute unbeobachtet in den Häusern arbeiten, niemals ohne Aufsicht. Wer hätte schon sagen können, auf welche Ideen so eine wie sie kommen konnte? Schlechter Umgang sei dieser Bub, so sagte man, und diese Warnung galt in erster Linie uns Kindern. Dass du dich ja nicht mit ihm herumtreibst, mahnte meine Mutter, und bring ihn nicht ins Haus. Wer weiß, welche Krankheiten oder Ungeziefer er mit sich rumschleppt. Diese Appelle waren jedoch im Grunde gar nicht nötig. Wir spielten nicht mit Hans. Unser Umgang mit ihm beschränkte sich darauf, ihn zu hänseln. Wir nannten ihn Schwachkopf oder Mama-Bubi, und er ließ es sich gefallen. Er ließ sich gefallen, dass wir ihn herumschubsten, dass wir ihm beim Sport ein Bein stellten, dass wir ihm seine trockenen Pausenbrote aus der Hand rissen und sie in den Dreck traten. Hans ließ sich alles gefallen. Bleich und stumm, mit weitwundem, anklagendem Blick, der unsere Aggression auf ihn nur immer weiter anstachelte. Daran änderte sich ja auch nichts, als wir erfuhren, dass seine Mutter krank war und wohl nicht mehr lange zu leben hatte. Im Gegenteil, diese Nachricht erschien uns geradezu als eine gerechte Strafe des Himmels für jemanden wie ihn. Er schien nichts Besseres verdient zu haben. Sie war eine Art Absolution, die uns erteilt wurde, mit ihm so zu verfahren, wie wir es taten, weil nicht einmal die Schicksalsmächte Gnade mit ihm kannten. Immer wieder denke ich darüber nach, wie es eigentlich damals zu diesem unglückseligen Zusammentreffen zwischen uns beiden gekommen war. Welchen schicksalhaften Umstand konnte ich verantwortlich machen für das, was ich tat? Was wäre gewesen, wenn? Wenn mein Freund Ernst an jenem Tag nicht von seinem Vater dazu verdonnert worden wäre, Brennholz aufzuschichten. Wenn Peter nicht mit Mar seinem Bett gelegen und Kurt keinen Hausarrest bekommen hätte. Was wäre gewesen, wenn ich nicht mutterseelenallein den verschneiten Weg hinunter zum Dorfweiher geschlendert wäre, gelangweilt, missmutig, auf der Suche nach einem Abenteuer, das die stupide Einöde dieses endlos einsamen Winternachmittags durchbrechen würde. Was wäre gewesen, wenn nicht auch Hans an diesem Nachmittag am Ufer dieses Weihers gestanden hätte? Als ich ihn sah, war mein erster Impuls umzudrehen und zurück ins Dorf zu gehen, ehe er mich bemerken würde. Ich hatte kein Interesse daran, ihn wissen zu lassen, dass auch ich einsam und alleine sein konnte. Es schien mir wie ein Eingeständnis von Schwäche. Aber irgendwie erschien mir am Ende seine Gesellschaft doch lieber als gar keine. So standen wir eine Weile wortlos nebeneinander am Ufer, warfen Steine auf die Eisfläche, deren sonst so milchiges Weiß an manchen Stellen dunkel und durchsichtig war und die unergründliche Tiefe des Wassers ahnen ließ. Irgendwann fingen wir an, miteinander zu reden. Ich weiß nicht mehr, ob ich ihn danach fragte oder ob es ihn ganz einfach danach drängte, endlich seine Geschichte zu erzählen. Von seinem Vater, der im Krieg geblieben war, der das Eheversprechen, das er seiner Mutter gegeben hatte, nicht eingehalten hatte. Und davon, dass er immer noch davon träumte, sein Vater käme eines Tages zurück. Zurück aus einer Gefangenschaft, einem Lazarett oder auch von einem geheimen Kriegsauftrag, von dem niemand etwas wissen durfte. Ein Riesenfest, so sagte er, würde es geben, und der Großvater, der würde es bedauern, dass er ihn und seine Mutter aus dem Haus gejagt hätte, wegen der Schande, die sie über ihn gebracht hätten. Ich warf einen Stein. Mit einem dumpfen Knall schlug er nach wenigen Metern auf, schlitterte über die Eisfläche, bis er schließlich in etwa der Mitte des Weihers liegen blieb. Ich wusste um die Gefährlichkeit. Durch die verschiedenen Zuläufe war das Eis an vielen Stellen sehr dünn. Wir Kinder waren immer wieder von Eltern und Lehrern davor gewarnt worden, die Fläche zu betreten. Dennoch hörte ich mich irgendwann diese Worte sagen. »Wetten? Wetten, du traust dich nicht? Du traust dich nicht, den Stein wieder zu holen?« Hans blickte mich an. Ich sah die Angst in seinen Augen, nackte Angst. Aber ich sah auch etwas anderes. Hoffnung. Die Hoffnung darauf, dazuzugehören, endlich einer von uns zu sein, endlich Freunde zu haben. Er ging auf den Weiher hinaus, ganz vorsichtig zunächst, in kleinen, tapsenden Schritten, das Eis knacksend und knirschend unter seinen alten, ledernen Schnürstiefeln. Ich erinnere mich noch, wie mein Herz schlug, während ich ihm nachsah, wild und heftig, aber nicht aus Angst um Hans, nein. Es pochte vor Aufregung, vor Anspannung und vor banger, aber ebenso sensationslüsterner Erwartung des Augenblicks, in dem das Eis krachend unter ihm nachgeben würde. Und dann geschah es. Hans war nur ein wenig vom Ufer entfernt, ein oder zwei Meter vielleicht, als plötzlich ein berstendes, splitterndes Geräusch erklang. Es hallte durch die hohen Tannen des Waldes hindurch, Krähen flatterten krächzend auf in den wolkenverhangenen düsteren Winterhimmel. Durch die Eisfläche zog sich immer schneller werdend ein Sprung, eilte links und rechts unter seinen Füßen hindurch, weitete sich aus. Hans wandte sich zu mir um. Hilfesuchend hob er die Hände, aber nach und nach platzten jetzt die Eisschichten auf und wie durch ein grellweißes Spinnennetz hindurch schien ihn eine gewaltige, unsichtbare Kraft in die Tiefe zu ziehen. Die Strömung riss ihn mit sich, schob ihn unter die transparente Eisfläche hinein, und ich sah ihn an mir vorüberziehen, wenige Meter von mir entfernt, zum Greifen nah. Die Zeit schien stillzustehen. Wie in Zeitlupe zog seine schmale Gestalt dahin. Die blauen Augen weit geöffnet blickte er mich an. Das dunkelblonde Haar, dessen Farbe an ein verregnetes Weizenfeld erinnerte, wie ein dunkler, tanzender Strahlenkranz um seinen Kopf. Nein, ich rief nicht um Hilfe. Ich griff auch nach keinem Ast, ich legte mich nicht bäuchlings auf die gefrorene Fläche, so wie man es uns in der Schule beigebracht hatte. Ich stand einfach nur da, still und stumm und ohne jegliche Regung. Stand da und sah Hans vorübertreiben. Ich weiß nicht zu sagen, wie lange ich in dieser Haltung verharrte. Irgendwann, von Hans war längst nichts mehr zu sehen, wandte ich mich um und ging zurück nach Hause. Man fand seine Leiche einige Tage später am anderen Ufer, fest umschlungen von abgestorbenen Ästen und Schlingpflanzen. Wochenlang lebte ich in der ständigen Furcht, irgendjemand hätte mich gesehen. Irgendjemand würde um dieses dunkle Geheimnis wissen, darum, dass ich es war, der Hans in diese Gefahr gebracht hatte, und auch darum, dass ich ihm diesen letzten Akt der Menschlichkeit verweigerte, diesen Versuch, ihn zu retten. Aber aus Wochen wurden Monate und aus Monaten schließlich Jahre. Je mehr Zeit verging, umso geringer wurde meine Angst. Die Träume verblassten. Das Leben rief nach mir und ich antwortete nur zu gern darauf. Irgendwann verließ ich mein Elternhaus, um auf eine höhere Schule zu gehen, und ich kehrte nie mehr in unser Dorf zurück. Ja, für mich gab es diesen Neuanfang. Für mich gab es Jahre des Glücks und Jahre des Reichtums. Für mich, nicht für ihn. Ich erlebte sie, diese unzähligen Frühlingserwachen, diese ungezählten Sommer und immer wiederkehrende Winter. Und nur allzu oft denke ich, die Vergangenheit hinter mir gelassen zu haben. Aber dann, ganz plötzlich und unerwartet, kommen sie wieder, diese Gedanken, wie grell bunt lackierte Karussellpferde in ihrem ewigen Rund, ihrem ständig sich drehenden Tanz, immer wieder dieselbe Frage: Was wäre, wenn?